Das Jahr 2015 begann, was die weltpolitische Lage betrifft, nicht gerade friedlich. Ich denke dabei nicht nur an Frankreich, an den Nahen Osten, an die Ukraine, sondern auch an den Kontinent Afrika. Für all diese Konflikte habe ich keine Lösungen. Gegen Mord und Totschlag habe ich auch kein Patentrezept. Aber ich möchte anhand der Bibel mit euch zurückgehen an den Punkt, wo zur Vergangenheit hin das Paradies liegt. Es ist die Schwelle, die der Cherubim, der Engel mit seinem hauenden Schwert beendet. Es ist zurück zur Vergangenheit das Paradies und zur Zukunft hin liegt das, was wir Weltgeschichte nennen. Es ist der Raum, in den wir alle geworfen sind. Ich lese aus 1. Mose im Kapitel 4 die Verse 1 bis 8. In Kapitel 3, im letzten Vers, kommt zum Ausdruck, dass Adam und Eva vertrieben wurden aus dem Paradies, der Engel davor steht und den Weg zurück versperrt. In Vers 1, und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit dem Herrn. Und sie fuhr fort und gebar Abel, seinen Bruder, und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ward ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du? Warum verstellt sich deine Gebärde? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Bist du aber nicht fromm, so ruht die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da redete Kain mit seinem Bruder Abel, und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das, was jetzt beginnt, ich sagte es bereits, ist der Raum, in den wir alle geworfen sind. Es ist der Raum, in dem Kain die Axt erhebt und Abel tot zu Boden sinkt. Es ist der Raum, wo auf Leben und Tod gekämpft wird um den besten Platz an der Sonne. Es ist der Raum, wo der Stärkere, der Mächtige Triumphe feiert. Es ist der Raum, wo der Kampf ausgefochten wird zwischen Glaube und Unglaube. Die Weltgeschichte, das ist der Raum, wo Kains Axt schließlich zu Kalaschnikows, zu Bomben, zu Gewehren, zu Dynamit, ja zu Atombombe wird. Man muss genau hinschauen und die Startsekunde zu erfassen versuchen, in der die Weltgeschichte abzurollen beginnt. Die uralte Geschichte von Kain und Abel ist ein Modellfall für alles, was in uns sich abspielt und um uns herum. Wenn man die Geschichte von Kain und Abel nur bis zur Hälfte liest, bis zum Vers 4, dann ist man irgendwie schockiert und verblüfft. Ganz plötzlich heißt es da, und der Herr sah Abel und sein Opfer gnädig an. Aber Kains Opfer sah er nicht gnädig an. Es fehlt eine Urteilsbegründung. Für einen Juristen ist das ganz schlimm. Ein Urteil ohne irgendeine Begründung. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich klein war, ich weiß nicht mehr wie groß, vielleicht 5, 6, da haben wir ja immer biblische Geschichten auch gehört, wenn wir christlich aufgewachsen sind. Und da war ich damals schon ganz stutzig und fragte mich, ja komisch, Gott sagt auf einmal, das ist das Opfer, das mir gefällt und das nicht. Ich habe dann gefragt nach Begründungen, aber ich habe zwar einige bekommen, aber ich weiß noch ganz genau, befriedigt hat mich das alles nicht. Das Ja zu Abel, das Nein zu Kain muss doch irgendeinen Grund, muss doch irgendein Motiv haben. War Abel vielleicht ein besonders ethisch-religiöser Mensch und Kain ein heimlicher Rebell? Vielleicht, wir wissen es nicht. Und es wird uns auch nicht gesagt. Es ist hier ein Bericht im knappsten Telegrammstil. Kurze Sätze, wenig Worte, kein schmückendes Beiwerk. Auch die Figuren sind ganz scharf geschnitten. Wenn wir nach Spuren suchen, die Gottes Verhalten erklären könnten, finden wir vorerst keine. Alles, was von beiden Brüdern erzählt wird, scheint zunächst parallel zu verlaufen. Beide haben dieselben Eltern. Modern würden wir sagen, in etwa das identische Erbgut. Genetisch gleich. Beide üben einen soliden, elementaren Beruf aus. Der eine ist Landwirt, der andere ist Hirte. Beide treten vor den Altar, vollziehen also eine religiöse Kulthandlung. Man kann wohl annehmen, obwohl das nicht ausdrücklich erwähnt wird, dass beide das Beste gaben. Das beste Lamm, die besten Früchte der Ernte. Doch das alles ist nur angedeutet, es bleibt unbetont und ganz plötzlich hebt sich der Vorhang. Der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Abel geht als Gesegneter davon, Kains Gebärden verstellen sich, er brütet Unheil. Es ist interessant, dass das Unheil am Altar Gottes beginnt. Wenn wir ein wenig Gefühl für das Unheimliche, für das Dramatische haben, dann spüren wir, wie in dieser Geschichte von Kain und Abel Ungeheures ausgesagt wird. Gehen wir noch einmal zurück an den Punkt, wo ich sagte, es fehlt eine Urteilsbegründung. Sollte wirklich alles davon abhängig sein, ob jemand Gott passt oder nicht? Kain hat aus irgendeinem Grund eben Gott nicht gepasst. Ich glaube, eine Stimme in uns möchte dem sogar zustimmen. Sehen wir das nicht vielfach im alltäglichen Leben bestätigt? Da sind Menschen brav und tüchtig, aber irgendwie fehlt ihnen das Glück. Da ist der Student, der hat 10 Themen vor sich, 9 bearbeitet er intensiv. Bei der Prüfung kommt genau das 10., das eine, auf das er nicht vorbereitet ist. Mit dem Auto immer genau dann, wenn ich ankomme, die grüne Welle zu Ende. Pechvögel. Ist das der Typ, der vielleicht Gott nicht passt? Sollte das alles sein, was die Bibel von der Freiheit Gottes zu sagen weiß, von jener Freiheit, die ihn angeblich tun lässt, was er will? Ich glaube, das ist wohl nicht gut möglich, aber wie soll das denn sonst verstanden werden? Ein erster Hinweis auf das Geheimnis dieser Geschichte liegt in den Namen Kain und Abel, die einen enthüllenden Bedeutungsgehalt haben. Kain heißt nämlich, ich habe einen Mann erworben. Ich habe einen Mann geschaffen. In dem Namen Kain ist, so auch für Eva, der Inbegriff von Macht und Stärke verborgen. Abel dagegen bedeutet so viel wie Windhauch. Dem zweiten Sohn wird geringschätzend der Name Abel gegeben, was so viel auch wie Nichtigkeit bedeutet. Abel soll von allem Anfang an im Schatten des älteren Bruders stehen. Abel ist für die zweite Geige vorgesehen. Abel ist der Repräsentant des zu kurz gekommenen. Und alles, was sich jetzt abspielt und was in einer Katastrophe endet, stammt letzten Endes aus dieser Ungleichheit der Rollen. Kain steht von allem Anfang an unter dem Eindruck, dass ihm der erste Rang eingeräumt werden müsse. Der Wille zur Macht, die egoistische Selbstbehauptung, die liegen in ihm und auch in uns. Denn wir stammen ja alle von Kain ab. Abel ist für Kain nicht der Nächste. Er ist nicht Partner, geschweige denn Bruder. Kain ist der Privilegierte, der Star. Abel ist nur Statist. Die Gestalt Kains spricht wirklich Bände. Diese Gestalt ist ein Symbol für alles Menschenverachtende, für alles Überhebliche, für alles Zynische gegenüber unserem Nächsten. All das spielt sich ja eigentlich auch in unserem Herzen ab. In deinem und in meinem. Denn wir sind ja Kains Kinder. Freilich, diese Gefühle spielen sich zuerst im Verborgenen ab. Im Herzen als kleine Stichflamme. Plötzlich wird sie zu einem lodernden Brand. Beide, Kain und Abel, gehen zu den Altären. Kain ist nicht gottlos. Er ist ein Mann des frommen Kults. Aber was besagt das schon? Was bedeutet es schon, dass Kain am Altar steht und opfert? Und indem er opfert, ist er vielleicht ganz weit von Gott entfernt. Kain hält es für selbstverständlich, dass Gott sich zu ihm bekennt. Dass er ihn bestätigt in der Rolle des Stärkeren. So wie Kain das von Abel erwartet, dass Abel nach seiner Flöte tanzt, so erwartet er das auch von Gott. Gott soll so tanzen, so handeln, wie er pfeift. Auch darin ist Kain typisch Mensch. In ihm kommt das typisch Menschliche zum Ausdruck. Wenn Gott etwas tut, was wir nicht verstehen, was uns gegen den Strich geht, dann sind wir sofort mit der Frage bei der Hand, ja, wie kann Gott das zulassen? Hiob hielt es für richtig, dass es den Frommen gut geht und den Bösen nicht so gut, eben schlecht. Solange Gott sich in diesem Sinne verhielt, nach seiner Vorstellung, war alles im Lot. Bei der ersten Gelegenheit aber, wo Gott etwas tat, was nicht in sein Koordinatensystem passte, nicht in sein Schema, da zog er sich als religiös Enttäuschter zurück. Ja, wenn Gottes Gedanken einmal wirklich höher sind als unsere Gedanken, dann betrachten wir ihn als widerlegt. Wir sehen auf dem Bild, Kain steht vor seinem Altar und Abel. Aber Gott handelt nicht nach Kains Programm. Genauso wenig, wie er nach Hiobs Programm handelte. Es war nämlich so, und das kommt in diesem Bild zum Ausdruck, Gott hat den Menschen und das Opfer dann angenommen, wenn von dem Opfer ein dicker, fetter Rauchpilz senkrecht nach oben stieg. Bei Kain gibt es zwar auch Rauch, aber der Rauch kriecht am Boden entlang. Es gibt Abbildungen, die das noch etwas besser zum Ausdruck bringen, aber ich habe diese gewählt von Merian dem Älteren, weil vorne auch noch die Szene dargestellt ist. Da gibt es aber auch eine Abbildung, wo von dem Altar ein dünnes, kleines Rauchschwänzchen am Boden entlang riecht. Wie hätte es sein müssen, nach Kains Vorstellungen? Umgekehrt natürlich. Oder zumindest, sagen wir mal gleich, Gott bringt Kains Werteordnung durcheinander. Folglich ist Gott jemand, den man nicht ganz ernst nehmen kann. Da stimmt etwas nicht, den man hassen muss. Denn er erlaubt sich einen Strich durch meine, durch unsere Rechnungen zu machen. Oder noch schärfer formuliert, Gott ist jemand, den es gar nicht gibt. Wie sollte jemand existieren, der allem widerspricht, was ich für sinnvoll halte? Er ist nicht, er war nicht, er ist niemals gewesen und er wird niemals sein. In Vers 5 heißt es, da ergrimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Es geht in dieser Geschichte nicht um eine Zweierbeziehung, es geht nicht um Kain und Abel, sondern diese Geschichte ist eine Dreiecksgeschichte. Es geht um Gott, um Kain und um Abel. Gott legt sich quer zu allem, was Kain für richtig hält. Gott versagt ihm die gewünschte Selbstbestätigung. Und nun wird die Geschichte für uns persönlich interessant. Denn das Verhältnis zwischen Kain und Gott greift ein in die Mitmenschlichkeit, in unsere Beziehung zum Nächsten. Die Absage an Gott ist zugleich auch eine Absage an den Mitmenschen, an den Bruder. Wer mit Gott nicht klarkommt, kommt auch mit dem Bruder nicht klar. Wer Gott hasst, hasst auch den Nächsten. Die Form des Hasses ist der Neid. Und Kain ist von Neid und Missgunst zerfressen. Was hat der Neid, was hat die Missgunst mit Gottlosigkeit zu tun? Wenn ich neidisch, wenn ich missgünstig bin, dann sehe ich meinen Mitmenschen nicht mehr so, wie Gott ihn sieht. Ich sehe ihn eigentlich gar nicht mehr als Menschen. Ich sehe ihn so, dass ich nur etwas an ihm sehe. Und in der Regel sind das Äußerlichkeiten. Da hat der eine ein Auto und ich muss mich mit dem Fahrrad abstrampeln. Da hat das Kind eine Puppe, die Augen auf und zu machen kann, die sprechen kann und die auch gewickelt werden kann, weil sie einnässt oder was auch immer. Da gibt es ein technisches Gerät, der andere hat Miele, ich möchte keine Reklame machen für irgendein Produkt, aber nur Privileg. Der andere hat einen Arbeitsplatz am Fenster, ich setze mit dem Rücken zur Wand. Da gibt es Zeitungsberichte, das sind zwei, drei Zeilen mehr bei meinem Kollegen. Da ist das Bild 2-3 Millimeter größer. Man glaubt nicht, an welchen Nichtigkeiten sich der Neid entzünden kann. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit jemandem mal sprach, es ist schon länger her, da sagte mir der Herr, wissen Sie, also bei Herrn sowieso, ich kannte ihn auch vom Sehen, da läuft alles wunderbar. In der Firma alles wie geschmiert. Das Personal hervorragend. Keine Probleme. Die Kinder schreiben nur Einsen in der Schule. Ich fragte ihn dann, als er so sprach und über den anderen Lobhut und herzog, verstellte sich seine Gebärde auch wie bei Kain. Er wollte zum Ausdruck bringen, dass er immer nur Pech hat. Ich fragte ihn dann, ja, würden Sie wirklich mit dem anderen tauschen? Ja, selbstverständlich. Würden Sie in allem tauschen? Ja, wirklich in allem. Mit seiner Ehe, mit seiner Gesundheit, mit seinem Lebensalter, mit den Kreislaufstörungen, mit dem Temperament, mit den Überzeugungen, mit seinem Glauben. Das vielleicht nicht. Mit allem vielleicht doch nicht, denn dann müsste ich ja alles eintauschen und ich müsste schließlich alles in Kauf nehmen. Sehen Sie, sagte ich. Das, was der Mensch wirklich ist, wer er im Geheimen ist und wie Gott ihn nur sieht, das wissen wir nicht. Unter den Augen Gottes ist der Mensch etwas ganz anderes. Wenn wir wüssten wirklich, wie Gott ihn sieht, den Menschen mit all den Wunden, mit all den dunklen Stellen, dass der Mensch vergebungs- und hilfsbedürftig ist, wenn wir das alles sehen könnten und ihn so stehen lassen könnten, wie ihn wirklich Gott sieht, wie er ist, das wäre natürlich schön. Aber das wäre die Heilung. Selbst wenn uns das schwerfällt und Neid in uns aufkommen sollte, den anderen Menschen aus Gottes Hand nehmen. Das ist keine fromme Floskel, ich meine das ernst. Das verkehrte Verhältnis zum Mitmenschen, zum Nächsten, das uns selbst zerstört, ist oftmals die Realität in unserem Leben. Dieses selbstquälerische Hadern kann nur vom Glauben her überwunden werden. Wir müssen lernen, den anderen aus der Hand Gottes zu nehmen. Das ist die ganze Heilung. Aber wir können nur etwas aus der Hand Gottes annehmen, wenn wir ihr vertrauen. Auch wenn die Hand etwas anderes tut, als wir wünschen und als wir für richtig halten. Kain hat Abel eben nicht angenommen. Abel war für Kain eine Störung in seinem Lebenskonzept. Und darum vertraute Kain Gott nicht mehr. Gott hatte sich programmwidrig zu seinem Bruder Abel verhalten. Und indem er so an Gott irre wurde, wurde er auch an seinem Bruder irre. In der Geschichte, wir lasen es in Vers 4, verstellt sich zuerst nach außen hin die Gebärde. Sie strahlt Friedlosigkeit aus. Dann kommt der lauernde Blick auf den Bruder, der Neid, der sofort irgendeinen Pluspunkt bei Abel wittert. Und dann kommt der Hass. Der Hass verdichtet sich zu Komplexen, zu Neurosen. Und man hat dann vom Bruder ein Fantasiegebilde, ein vergiftetes. Und dann ganz plötzlich greift Gott ein. Aber wie soll Kain diese Warnung noch hören, wenn er den Warnenden schon längst abgeschüttelt hat? Es ist ja schon interessant. Und dann sagt Kain zu Abel, komm, lass uns aufs Feld gehen. Wir sollten einmal miteinander reden. Und plötzlich saust die tödliche Axt auf Abel nieder. Die Geschichte sagt uns, es geht um Gott, um deinen Frieden mit ihm. Es geht um das Fertigwerden der Existenz eines Abel. Es geht um das Annehmen des Nächsten aus der heiligen Hand Gottes. Es geht nur um den nächsten Menschen, um das kleine Milligramm der gesamten Menschheit. Es geht nicht um die Menschheit, sondern nur um den einen. Eben um den Nächsten, der mir ja so schwer fällt und der mir es vielleicht auch schwer macht. Ich kann diesen Nächsten übersehen, ich kann vorbeigehen, ich kann ihn links liegen lassen, aber ich laufe dann Gott schnurstracks in die Arme. Wer ist Gott dann für mich, wenn er mich fragt, wo ist dein Bruder Abel? Amen.